Die Gemeinden in Galatien. Wissen Sie, wo das liegt, Galatien? Es gibt zwei Möglichkeiten. Es ist eigentlich so arg weit voneinander gar nicht entfernt. Der Landschaftsbegriff Galatien und die römische Provinz Galatien. Also so ähnlich, darf ich mit einem dummen Beispiel sagen, wie die Provinz Kroatien deckt sich nicht ganz mit den Bewohnern Kroatien in diesem Gebiet. Verstehen Sie? So ist die römische Provinz Galatien nicht ganz die gleiche wie die, so ein kleiner Unterschied, es liegt auf jeden Fall in der heutigen Türkei, sind diese Gemeinden dort, an die Paulus einen Brief schreibt. Wir sind ganz nah in der ersten Zeit, ganz nah nach dem Tode Jesu. Jahr 34 ist Jesus wahrscheinlich gestorben. Wir sind jetzt im Jahre 50, 51, etwa 16, 17 Jahre nach dem Tode Jesu, gibt es schon eine Reihe blühender Gemeinden in diesem Gebiet der heutigen Türkei. Wir sind heute Nacht rübergeflogen, alles voll Schnee bedeckt, diese Berge. Bis Teheran ist alles mit schweren Schnee, und das hat unheimlich, da unten ist ein katastrophaler Schneezustand. Aber in dieser Türkei praktisch, in diesem Berggebiet, blühende Gemeinden, das hat der Islam dann im 7. Jahrhundert alles ausgelöscht. Nordafrika war ja auch ganz missioniert, christliche Gemeinden, alles zerstört durch die Macht des Islam. Der Islam hat ja eine ganz große antichristliche Spitze. Christus nein. Christus ist nur ein Prophet. Das ist nicht der Gottessohn. In diesen Gemeinden von Galatien gehen wir also zurück, ganz in die Anfangszeit, hat sich ein Kampf entsponnen. Und das ist ja immer interessant, ist Ihnen das bewusst, dass es in der Frühzeit dieser Urchristengemeinde, dieser ersten Christengemeinde, ganz schwere Auseinandersetzungen gab. Jeder der Briefe des Neuen Testaments ist in einer ganz schweren Feindschaft geschrieben. Leider ist es so, dass in Christengemeinden immer Spannungen waren. Es gibt heute viele, die sagen, also wir Christen dürfen doch keine Spannung haben, wir dürfen keine haben, aber es ist eine Wirklichkeit, dass der Teufel mit Vorliebe in den Gemeinden ein Durcheinander schafft. Jetzt muss man sagen, also dann sei doch einfach lieb und lass jeden machen, was er will. Das geht eben nicht, weil es um die Beachtung der Lehre geht. Und das sehen wir in all den Briefen. Gut, das sind die Korintherbriefe. Da ging es auch um Lebensfragen. Da ging es um die Fragen, wie die Geistesgaben richtig in der Gemeinde eingesetzt werden. Um die Frage des Zungenredens und der übrigen geistlichen Segnungen. Korintherbrief, dann haben sie im Johannesbrief die Auseinandersetzung um die Leugnung der Gottessohnschaft Jesu. Gehen Sie mal die ganzen Briefe durch. In der großen Auseinandersetzung sind die Briefe geschrieben. Und immer wieder auch in einer Deutlichkeit, wer sich diesem Wort nicht unterwirft, der soll aus der Gemeinde ausgestoßen werden. Das ist ein harter Anspruch. Und gerade in dem Galaterbrief treibt Paulus das in einer Schärfe noch einmal weiter. Ich lese mal den Abschnitt. Paulus, ein Apostel, nicht von Menschen, auch nicht durch einen Menschen, sondern durch Jesus Christus und Gott, den Vater, der ihn auferweckt hat von den Toten. Und alle Brüder, die bei mir sind, an die Gemeinden in Galatien. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus, der sich selbst für unsere Sünden dahingegeben hat, dass er uns errette von dieser gegenwärtigen bösen Welt nach dem Willen Gottes, unseres Vaters. Dem sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Ein kurzer Vorspann, das war praktisch das Formelle, der Gruß, Absenderangabe oben, an wen er den Brief schreibt, die Adresse. Und nun fällt er gleich mit der Tür ins Haus. Mich wundert, sondern ich sprach, mich wundert, dass ihr euch so bald abwenden lasst von dem, der euch berufen hat in die Gnade Christi zu einem anderen Evangelium. Obwohl es doch kein anderes gibt. Nur dass einige da sind, die euch verwirren und wollen das Evangelium Christi verkehren. Aber auch wenn wir oder ein Engel vom Himmel euch ein Evangelium predigen würden, das anders ist, als wir es euch gepredigt haben, der sei verflucht. Auch wenn es ein Engel ist, der sei verflucht. Diesem Anspruch müssen wir uns heute Abend stellen. Predige ich denn jetzt Menschen oder Gott zuliebe, oder suche ich menschengefällig zu sein? Wenn ich noch menschengefällig wäre, so wäre ich Christi Knecht nicht. Um welche Streitfrage geht es im Galater Brief? Es ging um eine ganz einfache, fast banale Sache. Sie wissen, dass die meisten ersten Christen aus dem Judentum kamen. Leute waren, die in dem Mose-Gesetz, in der Tora aufgewachsen waren. War den Judengemeinden überhaupt keine Frage, dass sie selbstverständlich zum Tempel gingen, zur Synagoge sich hielten, auch wenn sie wussten, dass Jesus der Messias ist. Sie hielten sich zur Gemeinde. Von Anfang an aber hat Paulus in den Gemeinden, die damals aus der hellenistischen Welt, also nicht aus dem Judentum kamen, sondern aus der griechischen Kultur waren, auch gar nicht jüdische Wurzeln hatten, hat ja Paulus mutig gesagt, diese Gemeinden müssen nicht die ganzen jüdischen Reinheitsvorstellungen haben. Oder zum Beispiel hätte man ja sagen können, um des Friedens willen, man führt den Brauch ein, dass alle jungen Buben beschnitten werden, wie es die Juden machen. Paulus hat gesagt, das eben nicht. Warum Paulus das so rabiat an diesen Fragen der Reinigung, der Beschneidung? Reinigung, das war ja immer wieder die Tischgesetze, das Koscher, Kochen. Warum das Paulus so rabiat durchsetzt, ist da interessant, denn in Galatien waren plötzlich reisende Brüder eingetroffen, haben die Gemeinde gesagt, ja, wenn ihr richtig Christen sein wollt, ist natürlich besser, ihr richtet euch auch in euren Speisevorschriften nach Levitikus, da vorne 3. Mose, 4. Mose und macht das koschere Kochen und lasst die Buben doch wieder beschnitten sein, schaden kann es ja sowieso nicht und das ist sicher wohlgefälliger, denn schließlich hat es Gott so geordnet. Und da sagt Paulus, wer das tut, der verfälscht das Evangelium und verrät die Sache Jesu. Jetzt kann man natürlich sagen, der Paulus war ein Wirrkopf und war ein Streithammel. Oder man kann sagen, das ist Gottes Wort an uns heute. Wir müssen aufpassen, dass nicht an Nebenthemen das Evangelium verfälscht wird. Jetzt gehen wir mal der Reihe nach vor. Paulus legt Wert darauf, dass er Apostel ist. Was heißt denn eigentlich Apostel? Er sagt, ich bin nicht durch einen Menschen eingesetzt. Das ist ja auch der Grund, warum wir nicht die Lehre der Neuapostel haben, dass die Apostel bis heute sich also immer wieder ersetzen und neu als Amt eingesetzt werden. In der Bibel haben wir den Begriff Apostel verschieden gebraucht. Apostel heißt also der Gesandte. Rein übersetzt ist der Gesandte. Man könnte also jeden Missionar einen Apostel nennen. Auch diese Bezeichnung kennen wir in der Bibel. Ich habe einmal für das große dreibändige Brockhaus-Bibellexikon den Begriff Apostel bearbeitet. Darum ist mir besonders noch lebendig in Erinnerung. Der Apostel ist in der Bibel auch so gebraucht als Missionar. Aber wenn man genau hinguckt, ist es ganz deutlich, es ist eigentlich, es gibt halt ein Wort, das immer etwas schillert, aber der wirkliche Apostelbegriff, so wie er hier etwa gebraucht ist, meint eine ganz besondere Nähe zu Jesus. Es sind Zeugen der Auferstehung und die haben sich nicht fortgesetzt. So hat zum Beispiel Paulus nie den Timotheus später als einen Apostel bezeichnet und gesagt, du wirst jetzt auch, ich setze dich als Apostel ein. So mit dem Tode der ersten Apostel ist das Amt erloschen. Die Apostel waren nur die ersten unmittelbaren Zeugen, die das Evangelium den Gemeinden übertragen haben und wir stehen heute auf dem Grund der Apostel und Propheten. Es ist ganz wichtig, warum wir keine neuen Prophetien oder neuen Lehren haben wollen. Sondern wir müssen immer wieder zurückdenken. Es gibt ja auch viele, die immer wieder sagen, wir müssen in unserer Zeit was völlig Neues. Nein, eben nicht. Wir müssen in unserer Zeit das alte Erbe der Apostel und Propheten unversehrt bewahren. Die Gemeinde ist gegründet auf dem Grund der Apostel und Propheten. Paulus sagt, mein Apostelamt habe ich nicht von Menschen erhalten. Es ist also nicht eines, das sogar von den etwa von der demokratischen Mehrheit umgestimmt werden könnte. Das war ihm wichtig. Und wenn 99% der damaligen Gemeindeglieder dagegen sprechen, die Wahrheit des Evangeliums ist allein durch Jesus Christus ihm anvertraut. Und sein Anspruch ist so, dass entweder er lügt oder ich ihm folge. Also an dieser Stelle muss man es überlegen, was Paulus hier so radikal fordert. Zwingt uns zum Gehorsam. Er ist durch Christus berufen. Wir kennen die Geschichte, wie er vor Damaskus die Erscheinung Christi hatte, in den Dienst genommen wurde. Und darum ist nun er auch in dieser Leidenschaft ein Vertreter, der über die Wahrheit der Lehre wacht. Liebe Schwestern und Brüder, in unseren Tagen gilt das nicht mehr viel. Es sind ja immer wieder Modewellen, dass man sagt, die Wahrheit des Evangeliums gilt. Warum kommt das? Das kommt ganz davon her, weil wir eine Zeit hatten, Jahrhunderte, wo man sehr viel allein sich mit der Wahrheit beschäftigt hat. Und dann wurde die Wahrheit so trocken gelehrt, dass sie einen nicht mehr stark bewegt hat. Ein einfaches Beispiel vielleicht aus der Zeit der sogenannten Orthodoxie der rechten Lehre. Da hat ein Pfarrer am Ulmer Münster 40 Jahre lang über das Buch Hiob gepredigt. Also er hätte auch mal einen anderen Text nehmen können. Aber er war so überzeugt, dass er die Wahrheit predigt, dass er dachte, die Wahrheit muss es also doch wirklich sein. Und so würde ich meinen, man muss sich doch ein wenig auch besorgen, wie die Lehre wieder die Menschen erreicht. Ich muss doch gucken, wie meine arme Konfirmändchen auch ein wenig ergriffen werden von der Lehre. Heute stehen wir an dem Problem, ein wenig die theologische Geschichte der letzten 30, 40 Jahre kennt, weiß das, dass alles nur noch drauf gelegt wurde, das Evangelium sei eine Anrede an den Menschen. Aber wenn man einen Theologen fragt, was glaubst du, was ist der Inhalt, die Lehre? Ist Jesus der Gottessohn oder ist er nur Mensch? Dann können sie keine Antwort mehr geben. Ist er auferstanden oder nicht? Ist sein Blut Versöhnung für die Sünden oder nicht? Ja, das Was des Glaubens kann man nicht mehr beantworten. Wie ich noch studiert habe, war es auf die einsame und fast verrückte Theorie gesprochen, es ist gar nicht wichtig, was man glaubt, Hauptsache, dass man glaubt. Also dümmer kann man es gar nicht mehr sagen, das ist ein Quatsch. Sondern was man glaubt, ist entscheidend wichtig. Dann haben zum Beispiel berühmte Theologen den Satz gesagt, es kommt beim Glauben hauptsächlich auf die persönliche Beziehung an. Aber das Glauben hat auch einen Inhalt. Das Glauben hat auch eine was glaube ich? Und das ist heute einfach durch eine völlig einseitige Existenzphilosophie. Martin Heidegger hat den Theologen hier ein wenig den Kopf verdreht. Was heißt, im Hintergrund der geistesgeschichtlichen Lage unseres Denkens verstehen, hat es viel zu arg zugespitzt auf das Reden. Gott muss mich anreden, aber dass Gott auch mir eine Mitteilung macht und mir eine Offenbarung gibt und mir auch eine Wahrheit übermittelt und dass die Schrift mir einen Inhalt meines Glaubens gibt, das ist so wichtig. Und darauf legt Paulus seinen Wert und sagt, ich übermittle euch doch etwas. Und an dieser Mitte des Evangeliums, der Lehre, der Wahrheit, darf nicht gerüttelt werden. Er fasst das so zusammen, dass er selbst dieses Evangelium noch einmal kurz gefasst gibt und sagt, Jesus hat sich für unsere Sünden dahingegeben, dass er uns errette von dieser gegenwärtigen bösen Welt nach dem Willen Gottes unseres Vaters. Sie werden bis zu ihrer Todesstunde nie weiterkommen, als dass das der Grund meines Glaubens ist. Jesus hat mir Barmherzigkeit geschenkt, mir ist Erbarmung widerfahren und ich werde gerettet, weil Jesus mir täglich meine Sünden vielfach vergibt. Das ist die Mitte des Evangeliums, Herz. Da erlebe ich Gottes Liebe und Freundlichkeit. Es gibt noch andere Themen in meinem Glauben, dass ich Liebe übe und dass ich die Gemeinschaft suche und ich kann viele Dinge noch dazu finden, aber sie sind alle nur nachgeordnet. Der Mitte dessen, was hier geschehen ist. Dass ich überhaupt Gottes Kind sein darf, dass ich in den Himmel komme, dass ich den Tod überwinde, das ist eine Folge Vergebung der Sünden. Christus starb am Kreuz für mich. Der Ruhm des Christen ist, dass er das Kreuz in die Mitte stellt und sagt, er, der Herr, ist mein Heiland. In unserer Hofacker Kirche dieses große Kreuz in der Mitte. Das Kennzeichen des Christenglaubens. Es gibt eine Mitte des Glaubens. Lassen Sie sich das nicht verdrücken. Ich habe immer wieder erlebt, wie liebe Christen nach einer Zeit kommen und sagen, das war am Anfang wichtig, als ich mich bekehrt habe. Jesus hat mir vergeben. Jetzt bin ich drüber hinaus, jetzt bin ich über die Sündenvergebung hinweg, jetzt habe ich andere Mittelpunktsthemen. Ich habe immer denken müssen, ach, wenn du doch dein Herz erkennen würdest. Ich werde bis zu meiner Todesstunde den Sünderheiland brauchen, der für mich starb. Und darum ist auch, wenn Sie die alten Predigten von Ludwig Hofacker lesen, das Thema. Hofacker hat gesagt, das zieht die Geister. Jesus, der für mich starb. Ich möchte nie predigen, ohne dass das in der Mitte steht. Jesus, der für mich starb. Egal, ob wir reden über die Gemeinschaft, ob wir reden über die Ehe, oder ob wir reden über die Erziehung unserer Kinder, der Mittelpunkt ist Jesus, der uns erneuert und der unser Leben reinigt und heiligt. Und darum haben wir eine Chance, unser Leben neu zu sehen, unsere Welt neu zu ordnen, unsere Dienste neu zu ordnen. So sagt es auch Paulus hier noch einmal. Die Galater haben das ja gar nicht bestritten. Wir sind bestritten, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist. Und Sie werden es nachher erleben, wie Paulus sich mit Ihnen auseinandersetzt und sagt, warum ist euch dann die Beschneidung so wichtig? Von diesem einen Mittelpunkt her werden die anderen Fragen unwichtig. Und deshalb ist es nicht wahr, dass das eben nur Nebendinge sind. Es ist immer, die Nebendinge kriegen zu viel Raum, weil wir die Hauptsache nicht im Mittelpunkt stehen lassen. Und wenn wir wirklich wieder die Hauptsache in den Mittelpunkt stellen und sagen, das soll uns wichtig werden, dann werden die Nebendinge unwichtig. Es gab in den 50er Jahren gerade aus Ceylon, damaligen Sri Lanka, den berühmten Theologen D.T. Niles, einen Mann, der bei vielen Konferenzen sprach, mit 51 Jahren an Krebs starb. Ein eindrucksvoller Mann, dessen Bücher ich heute noch gerne lese. Der hat immer wieder bei den großen Kirchenkonferenzen, wenn da die verschiedenen Leute zusammenkamen, da gab es so verschiedene Debatten und jeder hat so seine Meinung vertreten und waren das eigentlich unversöhnlich. Dann hat er Dietrich Niles hineingerufen, don't look on us, look on him. Guckt nicht auf euch, schaut auf Jesus. Guckt nicht auf euch, schaut auf Jesus. Wissen Sie, wir brauchen gar nicht unter Christen eine Vereinigung der verschiedenen Kirchen, wo wir auf Jesus blicken und das miteinander erleben, er vergibt mir meine Schuld. Da sind wir uns einig, ob wir Katholiken sind oder ob wir aus Pfingstgemeinden kommen oder aus sonstigen. Da erleben wir unsere Bruderschaft. Und dann kann keiner mehr kommen und sagen, aber das andere ist jetzt auch noch wichtig, wie du deine Babys taufst oder Nicht-Babys taufst oder Erwachsenentaufe oder im fließenden Wasser oder alles oder das Abendmahl als Bruderding feierst. Oder, Entschuldigung, das ist das, was uns trägt. Er ist für mich gestorben. Und das macht die Bruderschaft. Das ist auch das Erlebnis in der Evangelischen Allianz. Wir haben Einheit, auch wenn wir in unseren Organisationen ganz verschieden denken. Ein Anglikaner wie John Stott, die sind in ihren Formen oft noch katholisch. Aber wenn das Herz dort schlägt, sind wir verbunden im gleichen Glauben. Oder Brüdergemeinden, Mennoniten oder wo wir nun uns wiederfinden. Weil die Mitte ist hier in Jesus, der für mich starb. Der sich selbst für unsere Sünden dahingegeben. Mich hat er geliebt, obwohl ich ein Aufrührer gegen Gott bin. Und nun fängt gleich Paulus an mit seiner Frage, mich wundert, dass ihr euch so bald abwenden lasst. Denken Sie mal, wenige Monate nach der Gründung der Gemeinden hat der Teufel es schon geschafft, in diesen Gemeinden eine Kluft, eine Spaltung zu errichten. Es gibt gar nie das zu vermeiden, dass es immer wieder Spaltung, Spannung gibt, leider, weil die Macht des Bösen zuerst an der Gemeinde erlebt wird. Machen Sie auch von diesen Urgemeinden sich kein zu harmonisches Bild. Auch in Korinth war der Paulus sehr früh offenbar verdrängt aus seinem Einfluss. Es ist ein Wunder Gottes, dass dennoch der Paulus mit seinem klaren Evangelium immer wieder sich durchgesetzt hat durch Gottes Wirken und das Reden seines Geistes. Mich wundert, dass ihr euch so bald abwenden lasst von dem, der euch berufen hat in die Gnade Christi, zu einem anderen Evangelium, obwohl es doch kein anderes gibt. Wir leben heute in einer Zeit, wo in der Kirche der Pluralismus vertreten wird. Der Pluralismus ist eigentlich eine tolle Erfindung der Neuzeit. Gehen Sie mal von der christlichen Kirche weg und gehen Sie in unsere Gesellschaft. Der Pluralismus hat ja eine ganz einfache Idee. Der Pluralismus sagt, es gibt viele Kräfte in der Gesellschaft. Es gibt zum Beispiel die Arbeitgeber und die Gewerkschaften. Und die beiden muss man aufeinander loslassen. Die Vielfalt muss aufeinander los. Und erst wenn die so richtig zusammenknallen, kommt der richtige Kompromiss raus. Wenn ein Politiker sagt, Friede, Friede und bitte keine so harte Auseinandersetzung, dann sagen die, nee, lasst ruhig die Gegensätze gegeneinander kommen. Wer in der Physik noch das Kräfteparallelogramm kennt, im Kräfteparallelogramm sind die verschiedenen Kräfte, die treffen sich in der Mittelkraft. Und in dem Gedanken der Philosophie des Pluralismus ist die richtige Erkenntnis, dass in einer demokratischen Gesellschaft sich alle Kräfte gegenseitig korrigieren. Lasst alle vielfältigen, verschiedenen Meinungen aufeinander los. In unserer demokratischen Gesellschaft des Pluralismus wird alles sich gegenseitig korrigieren. Die politischen Parteien werden sich korrigieren, die verschiedenen gesellschaftlichen Meinungen, die Presse, alles wirkt zusammen und schafft das, dass einer auf den anderen Rücksicht nimmt. Das stimmt ja auch. So leben wir tagtäglich. Dieses Bild des Pluralismus, das selbstverständlich ist von unserem Umgang in der Gesellschaft, ist nun in der Kirche übernommen worden und gesagt, guck, auch in der Kirche gibt es ganz verschiedene Gruppen. Da gibt es Leute, die haben eine liberale Einstellung zur Bibel, andere, die haben mehr eine konservative Einstellung. Lass doch die Gruppen alle nebeneinander, die korrigieren sich miteinander. Ein tolles Bild für unsere kirchenleitenden Persönlichkeiten, eine Lösung für alle Probleme. Wenn nicht hier stehen würde, es gibt nur ein Evangelium. Das war auch der Grund, warum die Bekenntnisbewegung sich den Titel gegeben hat, kein anderes Evangelium. Es gibt nur ein Evangelium. Und es gibt nicht verschiedene. Man hat dann gesagt, da hat doch der Johannes eins und dann hat der Lukas eins geschrieben. Aber sie sind sich alle einig in ihrem Zeugnis von Jesus. Und ich werde nie zustimmen können, dass es in der Lehre über Jesus verschiedene Lehren geben kann. Wenn wir an diesem Zustand unserer Kirche verzweifeln, dann tun wir recht. Ich werde immer und immer wieder mich nie damit abfinden, dass wir an dieser Stelle der Verkündigung über Jesus auf den Kanzeln auch unserer evangelischen Kirche wie selbstverständlich alle möglichen Meinungen haben, wie auf einem Jahrmarkt, von den extremsten Ansichten. Von Gott ist tot bis, was weiß ich, alles möglich. Es gibt kein anderes Evangelium, es gibt nur über Jesus. Wir mögen verschiedene Meinungen haben, was man politisch denkt. Das ist doch gar nicht wichtig. Aber über Jesus darf es nicht verschiedene Meinungen geben. Über das, was Jesus ist, der Sohn Gottes, über die Versöhnung für unsere Sünden. Und dann sagt einer, ja, aber das Blut kann mich doch nicht versöhnen. Doch, gerade das Blut. Dass er auferweckt ist und auferstanden ist, es kann an dieser Stelle kein anderes Evangelium geben. Und ich kann nicht anders, weil das hier steht. Und das ist richtig. Was heißt Evangelium? Evangelium, eine gute Nachricht. Ist in der Bibel nochmal anders gebraucht, ist nicht bloß etwa diese Beschreibung, das Evangelium des Johannes, das Evangelium des Matthäus, sondern meint, darf ich mal ein Beispiel wählen? Im griechischen Wortgebrauch heißt Evangelium etwas so viel, da war die Schlacht von Marathon, von dem der Marathonläufer dann seine 42 Kilometer gerannt ist. Also damals haben die Griechen gegen die zehnfache Übermacht der Perser gekämpft, beim Marathon. Und die Griechen haben die Perser vernichtend geschlagen. Die Griechen, die zu Hause geblieben waren in Athen, hatten Todesangst, ob nicht bald die Perser anrücken. Die wussten nur, da oben ist eine Schlacht im Gange und die Perser sind zehnfach überlegen. Und da kam ein Läufer angerannt, 42 Kilometer, dem ging die Puste aus, der brach dann vor der Stadt atemlos zusammen und hat die, jetzt kommt, das Evangelium gebracht. Die Perser sind besiegt. Das war sein Evangelium. Das Evangelium ist also eine knapp gefasste Nachricht, aber nicht bloß eine gute Nachricht, das Wort ist in unserer deutschen Sprache einfach zu schwach, sondern die Nachricht, die hat ja das Leben der Leute total verändert. Bisher haben sie gesagt, in wenigen Stunden werden wir als Sklaven verkauft, in wenigen Stunden wird unsere Stadt zerstört. Jetzt kommt die Nachricht, die ihr Leben total in die Befreiung bringt. Das ist die umwälzendste Nachricht ohnegleichen. Ich nehme gerne ein anderes Beispiel aus dem Zivilrecht. Eine arme Witwe, das war ja früher so, die ist rechtlos gewesen, die ist plötzlich von einem Kaufmann beschuldigt. Sie hätte noch aus den Zeiten ihres Mannes eine riesige Schuld stehen mit vielen 10.000 Mark und die sei nie zurückbezahlt worden. Und die Frau sagt, doch, die hat mein Mann noch zurückbezahlt, aber ich kann die Quittung nicht mehr finden. Ja, da kommt der und sagt, du musst es nochmal bezahlen, hier ist die Schuldurkunde und alles. Und die Frau hat es also nicht mehr. Es kommt zu einem Gerichtsverfahren und der Schuldner sagt, gut, ich werde mich an dich halten und du musst dann eben in Leibeigenschaft oder was kommen und so weiter. Und plötzlich stürmt jemand in den Gerichtssaal rein, ein Kind von dieser Witwe und sagt, Mutter, ich habe die Quittung. Das ist bezahlt, das ist ein gutes Evangelium. Die Frau ist frei. Das ist die Nachricht. Und der Paulus sagt, es gibt nur ein Evangelium. So ist die Nachricht von Jesus das, was mich löst in Zeit und Ewigkeit, was mir den Himmel aufschließt. Das ist Jesus für mich gestorben. Es geht nicht um irgendwelche menschlichen Meinungen und nicht das, was ich in meinem Kopf mir vorstelle, sondern um das, was von Anfang der Zeit Gott in seinem Heilsrat beschlossen hat. Das kann man auch nicht durch menschliche Theologie verändern. Das ist von Gott getan und das Ereignis, dass Jesus für meine Sünden starb und uns eine Rettung schafft, ist das Evangelium ohnegleichen. Und darum sagt er auch, wenn ein Engel oder wenn wir Apostel was anderes predigen, wird der sei verflucht. Darf man sowas überhaupt sagen? In unserer Kirche heißt immer wieder, man darf den anderen nicht den Glauben absprechen. Sagt, Entschuldigung, ich möchte gar niemand der Glaube absprechen. Es interessiert mich gar nicht, was der Herr Professor glaubt. Was weiß ich, was einer glaubt? Vielleicht hat der Stalin auch noch irgendwas geglaubt oder was ein Sonstiger glaubt. Hat Adolf Hitler vielleicht auch noch was geglaubt. Was ich richte, ist, wenn einer falsch lehrt. Denn das ist so schlimm, wenn man in der Gemeinde eine Lehre bringt, wenn man Kinder unterweist, im Konfirmandenunterricht, im Religionsunterricht, wenn von der Kanzel anders gelehrt wird, das Evangelium anders dargestellt wird, als es von Gott her allein sein Evangelium ist. Das ist nicht den Menschen übergeben, dass sie da was draus fabrizieren und einer sagt, ich stelle mir das so vor, ich kann das Evangelium nicht verfälschen. Das Wort, das hier steht im Griechischen für verflucht, heißt Anathema. Das heißt, ausgestoßen. Die mittelalterliche Kirche hat es sehr gern angewandt, an sehr unwesentlichen Punkten. Wir wissen, wie die mittelalterliche römische Kirche ihren Kirchenbann ausgeübt hat. Ist für uns gar keine Frage, dass es nie Christenart ist, Menschen ins Unglück zu bringen. In unserer Kirche wird das heute sehr vornehm gemacht, dass ein Pfarrer, selbst wenn er alles macht, dennoch nicht seine Bezüge verliert. Ich kann das weinerliche Getue gewisser katholischer Professoren auch nicht verstehen. Ich will nicht wissen, was die alles noch an Bezüge von ihrer Kirche kassieren. Eine evangelische Professorin, die die lästerlichsten Sachen über Jesus erzählt hat, hat sogar noch, also solche gotteslästerlichen Dinge erzählt hat, hat sich noch gesichert, dass sie die nächsten 10 Jahre ihren Professorengehalt weiter gezahlt bekommt, obwohl sie sofort aus dem Dienst entfernt werden musste. So wird das Anathema heute menschlich-sozial abgefedert. Und es kommt fast nicht mehr vor, weil keiner unserer kirchenleitenden Persönlichkeiten mehr sich das zumuten kann und den Mut hat, etwas solches zu vollziehen. Über die Frage geht es nicht, was ihn nicht in der Kirchenleitung, sondern es geht darum, dass ein Paulus sagt, der ist verflucht, weil er sich dem Fluche Gottes aussetzt, dem Anathema Gottes. Und es ist kein Spiel, wenn wir jetzt eine Begegnung hätten mit vielen anderen Theologen unserer Zeit, würden wir erleben, wie sie sagen, es ist ja wahnsinnig, wie man heute sowas sagen kann. Nein, wir wollen das in aller Liebe, aber in aller Deutlichkeit sagen, dass wir das nicht ändern können. Wir wollen mit Nachdruck auch überall, wo das in unserer Nähe geschieht, wo das Evangelium von Jesus verdreht, verfälscht wird, mit einer Deutlichkeit bekennen, weil Jesus gesagt hat, wer mich bekennt vor den Menschen, den will ich auch bekennen vor meinem himmlischen Vater. Wer mich verleugnet vor den Menschen, den will ich auch verleugnen vor meinem himmlischen Vater. Der sei verflucht. Und das sagt er zweimal. Ich sage es abermals, ein anderes Evangelium, es gibt kein anderes als dieses. Und noch einmal, es geht jetzt gar nicht um irgendwelche Randdinge. Und es ist eine Randfrage, wie ich Menschen taufe. Darf ich das Beispiel einmal wählen? Jesus hat uns kein einziges Wort hinterlassen, wie wir taufen. Er hat nur gesagt, wir sollten taufen. Und darum ist es möglich, dass wir es verschieden verstehen. Und es ist überhaupt nichts dagegen einzuwenden, und Sie wissen, dass wir das auch ehren und achten, dass in unserer Gemeinde viele sagen, manche sagen, ich will meine Kinder nicht taufen lassen, warum nicht? Und wir taufen die Kinder dann mit der Konfirmation oder was weiß ich, und wenn sie es wollen, es soll überhaupt kein Druck ausgeübt sein. Und es sind andere, die es, ich habe gerne meine Kinder getauft und ich weiß, was ich getan habe, und sie haben auch vielleicht genau hingehört, warum wir es tun. Es gibt in diesen Fragen eine Offenheit. Es gibt auch in manchen anderen Fragen eine Offenheit, wo die Bibel es nicht in der nötigen, deutlichen Klarheit sagt. Es gibt dann manche, die sagen, aber ich meine, ich habe es genau mit Löffeln gefressen und weiß doch noch mal besser. Und die werden intolerant an dieser Stelle. Auch die möchte ich achten und ehren. Das ist für mich nicht der Punkt der Trennung. Es mag auch im Verständnis des Abendmahles verschiedene Verständnisse geben. Die Brüdergemeinden feiern es als Brudermahl. Es gibt die Lutheraner, die es als eine Vergebungszusage machen, ähnlich wie die katholische Kirche und so weiter. Es gibt verschiedene Verständnisse. Aber an der Jesusfrage ist der Streit in unserer Kirche entbrannt und er ist nie geklärt. Ist Jesus wirklich auferstanden oder haben es die Jünger uns nur eingeredet? Wenn ein Heinz Zahn sagt, das hat die Gemeinde bloß erfunden, die hat Jesus emporgejubelt. Die Gemeinde, die Jesus doch immer bloß so herunter degradiert. Die hat doch nichts hochgejubelt. Aber das ist so lästerlich, dieses Gerede. In unserer Zeit ist das das Schlimmste, was unsere Kirche lähmt und was unseren Zeugnis unfähig macht, warum es keine Erweckung gibt, ist, weil unser Zeugnis von Jesus nicht eindeutig ist. Ich bin tatsächlich der Meinung, wenn vielen Fragen heute gesprochen, warum gibt es keine Erweckung? Weil wir in dieser Sache nicht eindeutig Jesus bekennen. Wir können nicht die Ehre und Jesu schmälern. Wenn einer meine Ehre nimmt und sagt, oh, du bist ja ein hergelaufener Schwätzer und verstehst nichts und bist ein bisschen blöd, dann bin ich ja gleich auf der Schlips getreten. Ne? Klar, ich bin doch ein ganz würdiger Mensch. Wir schneiden aber dauernd die Ehre Jesu ab, indem wir sein Messiasamt, seine göttliche Herkunft, Auferstehung von den Toten, die Wahrheit seines Wortes, in Frage stellen, wie wenn das von Menschen gedichtet wäre. Ist es wahr oder ist es nicht wahr? Und Jesus sagt, ich bin der Weg, niemand kommt zum Vater. Ist es wahr oder ist es nicht wahr? Ich muss es doch mit einer Unerbittlichkeit mal fragen, wenn die Christen hier das Wort des Evangeliums verraten. Ich habe doch Verständnis, wenn einer sagt, ich werde Atheist. Das darf er ja in unserer freien Welt. Kann einer auch Buddhist und Moslem werden. Aber was nicht geht, ist, dass ich doch das Evangelium Jesu verändere. Und wir sind hier in einer Kette mit den Vätern und stehen auf dem Grund der Väter. Unsere Zeit ist um. Es geht mir einfach noch einmal darum, das zu erklären. Wir werden in den nächsten Bibelstunden genauer drauf kommen, warum er nun sagt, das, was ihr mit der Einführung des Mosegesetzes gemacht habt, hat das Evangelium verändert. Obwohl die Galater gemeint haben, wir haben es ja nur noch eingeführt. Wir haben zu der Heilstat von Jesus, die sie ja nicht bestritten haben, anders als unsere moderne Theologie heute. Die haben die damals nicht bestritten. Sie haben nur ein Und gemacht. Und das war ja in der Zeit auch der Reformation so. Niemand in der Zeit Martin Luthers hat die Gottessohnschaft Jesu bestritten. Der Abfall unserer Theologie ist viel, viel weiter als in der Reformation in die Tiefe. Wir sind viel mehr weiter weg von der Wahrheit. So, und damals haben sie nur gesagt, ja, Jesus in Ordnung, okay, das ist ein, aber auch die Macht des Papstes in Rom muss man akzeptieren. Und da ging es nur darum, wie beim Galaterbrief, dass nichts hinzugefügt werden darf, sondern dieses allein Jesus ist das, was uns verbindet. Allein Jesus, das war an der Reformation das Wichtigste. Dieses Er ist allein die Mitte. Und es darf nicht durch ein Und mit irgendetwas verbinden werden. Wenn man sagt, ja, Jesus zwar, ja, aber auch das mosaische Gesetz. Man muss auch richtig beschnitten sein. Man muss auch diese Reinheitsgesetze halten. Und man sagt, nein, allein durch Jesus werden wir gerecht. Und Sie spüren noch einmal den gleichen Druck wie bei Martin Luther, wo es darum ging, allein das macht uns gerecht. Der Jesus, der am Kreuz für mich starb, der gibt mir meine Gerechtigkeit. Nicht das Fasten, nicht das Fasten. Nicht meine Treue im Kloster, indem ich meine Werke erfülle, nicht indem ich mich in einem heiligen Lebenslauf unterwerbe, das mögen alles Folgen meines Glaubens sein, sondern allein er. Dieses allein aus Römer 1, Vers 17, die kennen das doch nochmal, das da vorne im Römerbrief ganz am Anfang stand, das ist doch das Wichtige. Ich schäme mich des Evangeliums Christi. Denn darin wird offenbar die Gerechtigkeit des Glaubens. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Christus ist für mich gestorben. Das ist das Thema, so wie es Paulus im Römerbrief entfaltet, wo Luther darauf hingewiesen hat. Predige ich denn jetzt Menschen oder Gott zuliebe? Er sagt, mir geht es gar nicht darum, ob die Menschen das verstehen, ob sie dem zustimmen, ob sie Beifall geben, ist überhaupt nicht wichtig. Das ist das Allerschlimmste, wenn eine Verkündigung sich an dem ausrichtet, was die Menschen bewundern oder wo sie Beifall klatschen. Wo hat Jesus den Beifall der Leute gesucht? Wo hat die Propheten den Beifall der Menschen gesucht? Wir müssen Gott gehorchen mehr als den Menschen. Ich will nicht den Menschen gefallen. Ich werde mich immer bemühen, dass ich so weit wie möglich den Menschen entgegenkomme. Mein Bruder hat ein gutes Buch geschrieben, wie wir auch bei den Hauskreisen aufpassen müssen, dass wir wirklich zuhören, was die Leute wollen. Wir reden oft als Christen viel zu viel mit dem, was uns erfüllt. Und es ist sicher richtig, hör doch mal zu, was der andere an Fragen hat und wo er seine Zweifel hat, dann kannst du ihm auch besser darauf antworten. Das ist ja auch selbstverständlich. Das sind menschliche Fragen des Zuhörens. Aber das, was wir ihm dann verkünden, kann immer nur das eine Thema sein. Dass wir ihn auf Jesus hinweisen und auf die eine Heilstat, die dort geschehen ist. Er will Christi Knecht sein und ihm allein gehorchen. Nun kommen wir das nächste Mal zu einem ganz interessanten Thema. Ich möchte Ihnen den Wundmesserig machen und Sie merken schon, der Galaterbrief, der nimmt einen richtig in die Freude mit. Er kommt auf das wichtige Thema, wie kann man dieses Evangelium verstehen? Das Evangelium kann man nicht lernen. Das kann einem Gott nur offenbaren. Kein Mensch kann von sich aus den Zugang machen. Das ist jedes Mal ein neues Wunder Gottes. Und das schildert er im zweiten Teil des ersten Kapitels. Und das ist ein ganz praktisches Thema auch, wie wir Glaubenserkenntnis haben.